Wir haben vorige Woche eine neue Predigtreihe begonnen über das Sprüchebuch bzw. über das Thema Weisheit. Und ich bin ganz zuversichtlich, dass ihr in der vergangenen Woche schon ein bisschen in der Weisheit vorangekommen seid. Jedenfalls die, die vorige Woche hier waren. Die anderen hatten jetzt noch eine Woche Schonfrist. Darum geht es nämlich, in der Weisheit zu wachsen, nicht nur vom Kopf, sondern im Herzen und das Gegenteil zu vermeiden, nämlich Torheit. Die Definition, die uns in der Predigtreihe immer mal wieder begleiten wird, heißt, was ist Weisheit? Weisheit ist die Kunst, das Leben klug zu gestalten in Beziehung zu Gott, den Mitmenschen und der Schöpfung. Ich lese es nochmal. Die Kunst, das Leben klug zu gestalten in Beziehung zu Gott, den Mitmenschen und der Schöpfung. Und letzten Sonntag hatten wir den Kernvers zum Thema im Buch der Sprüche uns am Schluss angeschaut. Die Furcht des Herrn ist Anfang der Erkenntnis, heißt es da. Die Furcht des Herrn ist Anfang der Erkenntnis. Das weiß ich nicht. Könntet ihr jemanden erklären, was ist das, Gottes Furcht? Ich versuche es mal im Lauf dieser Predigt, es euch zu erklären aus Gottes Wort heraus. Um was geht's? Geht's um Angst vor Gott? Wäre das nicht gut, wenn Angst vor Gott Menschen mehr bestimmen würden, weil dann manche Sünde unterbliebe? Also ich finde es zum Beispiel gut, dass Leute sich an die Straßenverkehrsordnung halten, auch wenn sie es nur tun, weil sie Angst vor Strafe haben, anstatt dass sie es nicht tun. Also finde ich gut. Einsicht wäre besser, gar keine Frage, aber es wäre schon mal was gewonnen, wenn mehr Leute es dann aus Angst tun würden. Und Angst vor Strafe führt manchmal dazu, vielleicht sogar oft, dass Gesetzesverstöße unterbleiben. Also, so ist das. Aber ist das wirklich das, was Gott will, wenn er dich, wenn er mich einlädt, ihn zu fürchten? Geht's um Angst? Schauen wir mal in die Bibel. Wo kommt zum ersten Mal Angst in der Bibel vor? Das Wort und auch die Tatsache. Und dann stellen wir fest, schon ziemlich am Anfang, nämlich in Kapitel 3 im ersten Buch Mose. Adam und Eva leben im Garten Eden. Sie haben ungetrübten Umgang mit Gott bis zu dem Zeitpunkt, wo sie sündigen. Dann erkennen sie, dass sie gesündigt haben. Sie erkennen, dass sie nackt sind und sie verstecken sich im Garten. Gott kommt wie immer in den Garten. Er findet seine Menschen nicht und er ruft Adam: Wo bist du? Und dann ist ganz aufschlussreich die Antwort in 1. Mose 3, Vers 10. Adam sagt: Ich habe deine Schritte gehört im Garten, da bekam ich Angst, weil ich nackt bin und versteckte mich. Wovor hat Adam Angst? Vor Gott. Das hat sich verändert durch den Sündenfall. Jetzt haben Adam und Eva Angst vor Gott. Warum? Weil sie wissen, sie können jetzt in ihrer Nacktheit, in ihrer Sünde diesem Gott nicht mehr einfach so begegnen. Und so zieht nicht nur die Sünde ein in die Welt, sondern auch die Angst. Und als Folge das Versteckspiel. Keine Frage, die Welt wäre ein besserer Ort, wenn mehr Menschen Angst vor Gott hätten und sich deswegen an die Gebote hielten. Es gäbe keinen Krieg in der Ukraine, es gäbe keinen Terror im Iran, es gäbe nicht all das Elend und Unrecht in Afghanistan. Und wir könnten noch ganz viel aufzählen, all das gäbe es nicht, wenn mehr Menschen Angst hätten vor Gott. Aber das ist trotzdem nicht das, was Gott will. Gott will diese Welt regieren, Gott will diese Welt beherrschen, aber nicht durch Angst und Schrecken. Wenn man sich all diese Länder anguckt, in denen Diktaturen sind und Diktatoren herrschen, dann funktioniert das alles immer nur über Angst. Angst wird geschürt. Angst vor Strafe wird geschürt, Angst vor Gefängnisstrafen, Angst vor diesem und jenem, ob das Putin ist oder Xi in China oder Kim in Nordkorea und leider zunehmend auch Trump in den USA. Sie setzen auf dieses Mittel Angst und Schrecken verbreiten, damit Leute kuschen und funktionieren. Will Gott das? Ist das Gottes Absicht? Ist das Gottes Ziel mit dieser Welt, mit dir, mit mir, dass wir funktionieren und kuschen, weil wir Angst vor ihm haben? Nein, Gott sagt sehr deutlich, er will, dass Menschen ihn lieben. Und es funktioniert nicht mit Angst. Im Gegenteil, Angst vertreibt die Liebe. Geht mal den Gedanken all eure Beziehungen durch, die ihr so habt, und versucht die mal einzusortieren in Menschen, die ich liebe, und Menschen, vor denen ich Angst habe. Und ihr werdet feststellen, da gibt es wahrscheinlich keine Schnittmenge. Also ihr werdet keinen Menschen aufrichtig lieben, vor dem ihr aufrichtig Angst habt. Wie will das denn gehen? Es geht nicht beides zusammen. Das heißt, wenn Gott will, dass wir ihn lieben, dann kann er nicht gleichzeitig wollen, dass wir Angst vor ihm haben. Das schließt sich gegenseitig aus. Um was geht's bei Gottes Furcht, wenn es nicht um Angst geht? Lasst uns dazu an den Ort zurückkehren, den Arno in der Schriftlesung schon kurz eingeblendet hat, nämlich die Gotteserscheinung am Berg Horeb, am Berg Sinai. Versucht euch mal so ein bisschen mit hineinzubegeben in diese Situation. Ihr seht hier vorne ein Bild, wo das so ein bisschen dargestellt wird. Also das Volk Israel steht am Berg. Mose sagt ihnen schon, hütet euch, den Berg zu betreten, Gott wird erscheinen. Also sie haben schon gehörig Respekt vor dieser ganzen Situation. Und dann Blitze, Donner, Posaunenschall und Rauch. Versucht euch da mal richtig reinzubegeben. Wart ihr schon mal im Kino, wo alles gezittert hat, wenn so die Bässe kamen? Am besten noch 3D-Kino, oder? Dass man so richtig mit hineingenommen wird. Also das ist die Situation. Und das Volk bekam große Angst und blieb zitternd in weiter Ferne stehen. Und sie sagen zu Mose, wir haben Angst, wenn Gott so mit uns redet. Wir werden noch alle umkommen. Sprich du an seiner Stelle zu uns, wir wollen auf dich hören. Und jetzt finde ich die Antwort von Mose so aufschlussreich. Mose sagt Folgendes. Ihr müsst keine Angst haben. Gott ist nur gekommen, um euch auf die Probe zu stellen. Und dann geht's so weiter. Er will, dass ihr ihn fürchtet und euch davor hütet, ihm ungehorsam zu sein. Klingt ein bisschen merkwürdig, oder? Ihr müsst keine Angst haben, sagt Mose, denn Gott ist gekommen, damit ihr ihn fürchtet. Wenn jetzt Gottes Furcht an dieser Stelle Angst hieße, würde Mose ja Folgendes sagen. Ihr müsst keine Angst haben, denn Gott will, dass ihr Angst vor ihm habt. Ergibt das irgendeinen Sinn? Ergibt das Sinn, dass Gott sagt, habt keine Angst, ich will ja nur, dass ihr Angst habt? Also Gottesfurcht kann an dieser Stelle nicht heißen Angst vor Gott. Es ergibt einfach von dem allem, was da ist, überhaupt keinen Sinn. Und diese Stelle ergibt nur Sinn, wenn Angst vor Gott nicht dasselbe ist wie Gottesfurcht. Jetzt gibt es an dieser Stelle ein entscheidendes Aber. Adam und Eva, sie hatten das richtige Gespür. In dem Moment, wo sie gesündigt hatten, in dem Moment, wo sie erkennen, dass sie nackt waren, hatten sie allen Grund, Angst zu haben vor Gott. Allen Grund. Wer sündigt, und das heißt, wer Gott gegen Gott lebt, der muss Gott als seinen Richter fürchten. Und er hat wirklich allen Grund, Angst zu haben vor Gott. Und ich glaube, manchmal darf man das Menschen auch sagen, wenn die Situation entsprechend ist, dass man sagt, es ist, ja, du spürst das richtig. Und du solltest Angst haben vor Gott. Du solltest Angst haben vor Gott, denn Gott ist an dieser Stelle wirklich ein Gott, vor dem man Angst haben kann. Und deswegen zittern Menschen und erbeben Menschen in der Bibel immer wieder, wenn sie mit diesem allmächtigen und heiligen Gott in Berührung kommen. Zum Beispiel die Hirten auf dem Feld. Ihr seht hier vorne ein Bild, ihr könnt in ihre Gesichter schauen, da spiegelt sich diese Angst, dieses Entsetzen und sie sehen nur Engel. Begegnen noch nicht mal dem lebendigen Gott. Und dann ertönt bei den Engeln in der Nacht ja dieser Satz, der das alles dann verändert, fürchtet euch nicht. Aber warum sollen sie sich nicht fürchten? Der Grund ist nicht, weil Gott dann doch der harmlose Opa ist oder weil alles nicht so schlimm ist, sondern fürchtet euch nicht, denn euch ist heute der Retter geboren, Christus der Herr. Wodurch verändert sich alles? Wodurch wird aus der Furcht der Hirten, das fürchtet euch nicht, dadurch, dass Gott Jesus als Retter in diese Welt hineingeschickt hat. Und dadurch verändert sich das Verhältnis des Sünders zu Gott. Und aus der Angst vor Gott, aus der berechtigten Angst, wird etwas völlig anderes. Johannes wird es sehr viel später in seinem ersten Brief so schreiben, nämlich die erschienene Liebe vertreibt die Angst vor Gott. Und ich bitte euch sehr genau, diesen Text jetzt wahrzunehmen und zuzuhören. Das ist nämlich wirklich wichtig. Johannes schreibt, wir haben die Liebe, die Gott zu uns hat, erkannt und gläubig angenommen. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Das heißt, Johannes schreibt hier über Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, die die Liebe Gottes angenommen haben, die in dieser Liebe Gottes leben. Und dann beschreibt er, was diese Liebe in dir und in mir, wenn wir mit Jesus leben, was sie erreichen will in unserem Leben. Und er schreibt, darin ist unter uns die Liebe vollendet, dass wir am Tag des Gerichts Zuversicht haben. Denn wie er, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht gibt es in der Liebe nicht, sondern die vollkommene Liebe vertreibt die Furcht. Denn die Furcht rechnet mit Strafe, wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. Wenn du Angst hast vor Gott, wenn du dich als Christ fürchtest vor Gott, wenn du bei dem Gedanken, dass du Gott vielleicht heute noch begegnen wirst, kann ja sein, dass du heute stirbst, wenn du jetzt völlig unruhig wirst und vielleicht Panik spürst, dann lass dir sagen, kümmere dich darum. Dann ist die Liebe bei dir noch nicht zum Ziel gekommen. Die Liebe will diese Furcht aus deinem Leben vertreiben. Nicht, weil Gott nicht mehr ernst zu nehmen wäre. Nicht, weil es Gottes Zorn nicht mehr gäbe, sondern dieser Zorn hat Jesus am Kreuz getroffen. All deine Sünde liegt auf ihm und deswegen hast du damit gar nichts mehr zu tun. Und Paulus schreibt es dann so im Römerbrief, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, eigentlich müsste man übersetzen einen Sklavengeist, sondern so dass ihr immer noch Furcht haben müsstet, sondern ihr habt den Geist der Kindschaft empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Sklaverei beruht auch auf dem Prinzip von Angst. Der Sklave tut, was sein Herr will, nicht weil er seinen Herrn liebt und denkt, gute Idee, hatte ich schon immer mal vor, sondern aus Angst vor Strafe. Und Paulus sagt, das ist die Situation des Menschen ohne Gott. Angst vor Strafe. Und dann schreibt er, ihr habt den Geist der Kindschaft empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater, Papa. Das verändert sich. Also auch hier. Keine Angst mehr vor Strafe, keine Furcht, sondern den Geist der Kindschaft, indem wir rufen, Abba, Vater. Die Furcht des Herrn ist also nicht dasselbe wie Angst zu haben vor Gott, sondern man kann es umschreiben mit zum Beispiel, wer Gott fürchtet, nimmt ihn ernst. Wer Gott fürchtet, hat eine tiefgreifende Achtung vor Gott, dem Schöpfer. Er hat Hochachtung vor der Größe und Heiligkeit und Herrlichkeit Gottes. Und Gottesfurcht ist letztlich ein tiefes Erschauern vor der heiligen Gegenwart Gottes. Und zwar gespeist aus der Erfahrung, dass Gott durch und durch gut ist. Es gibt im Alten Testament einen Vers, der da schön ein Licht drauf wirft, um was es geht. Jeremia 33, Vers 8 beschreibt zunächst, wie Gott sein Volk Israel erlöst und erweckt und wie der Heilige Geist ganz Israel ergreift und wie Israel anfängt, mit Gott zu leben. Und dann geht es so weiter. Dann wird Jerusalem für mich, sagt Gott, ein Name der Freude sein, Lobpreis und Zier bei allen Völkern der Erde, wenn sie von all dem Guten hören, das ich tue. Also die Völker hören von all dem Guten, was Gott Israel getan hat und was Gott auch den Völkern tun will. Und dann geht es so weiter. Sie werden zittern und beben wegen all des Guten und all des Heils, das ich ihm erweise. Zittern und beben wegen all des Guten und all des Heils, das ich ihm erweise. Das heißt, es gibt auch ein Zittern, das nicht gespeist ist aus Angst, sondern aus diesem Erleben all des Guten. Und je mehr man uns gibt und je kostbarer etwas ist, was uns anvertraut ist, desto mehr haben wir diese Ehrfurcht. Habt ihr schon mal was von einem Ort zum anderen getragen, was auf gar keinen Fall kaputt gehen durfte? Wie ist das? Boah, dann nimmt man das, ne? Hier, wirft man in die Luft. Und nee, macht man nicht. Man trägt es, wie man sagt, wie rohe Eier. Darum geht's. Weil das, was Gott tut, so gut ist, so groß, so unfassbar, deswegen zittern wir davor, es wieder zu verlieren. Das ist der Gedanke. Deswegen zittern und beben die Menschen hier, weil sie so ergriffen und erstaunt sind von dieser Größe und von diesem Gutsein Gottes. Und deswegen, kleiner Ausflug ins Neue Testament, schreibt Paulus an die Christen in Philippi, schafft mit Furcht und Zittern, dass ihr selig werdet. Da geht es nicht um Angst, da geht es darum, das Heil ist so groß, was Gott dir schenkt, ist so groß, dass du doch alles gibst, darauf gut aufzupassen. Nochmal, es geht nicht um Angst vor Gott. Die muss nur der unerlöste Sünde haben, Klammer auf, zu Recht, Klammer zu. Aber als Kind Gottes ist diese Angst nicht nur unnötig, sondern schlecht, denn Angst verträgt sich nicht mit Vertrauen. Wie könntest du jemand vertrauen, vor dem du Angst hast? An der Stelle eine kleine Geschichte, habe ich die Woche nochmal so wahrgenommen und habe gedacht, ja, das passt. Josef Stalin, der mit einer der schlimmsten Menschen, die jemals geherrscht und gelebt haben, der die Sowjetunion lange Jahre nicht nur regiert hat, sondern terrorisiert hat. Und sein ganzes System beruht auf Angst und Furcht und Schrecken. Und wer sich in Anführungszeichen Freund Stalins nennen durfte, musste damit rechnen, dass er am nächsten Tag ein Kopf kürzer gemacht wurde. Ganz bewusst. Stalin hatte keine Freunde und wollte keine Freunde haben. Der wollte um sich herum Furcht und Schrecken verbreiten und leider hat es auch funktioniert. Seine Herrschaft hat so funktioniert. Wisst ihr, wie er gestorben ist? Er war auf seinem Anwesen und hatte sich zum Schlafen zurückgezogen und seine Diener waren um ihn herum und alle diese Diener hatten eine furchtbare Angst vor ihm. Und dann ist er am nächsten Morgen nicht wie sonst üblich aus seinem Zimmer gekommen. Und niemand hat sich getraut, reinzugehen, weil da Leute schon für getötet wurden, dass sie in dieses Zimmer gegangen sind, ohne dass sie die Erlaubnis hatten. Also niemand hat sich getraut, in dieses Zimmer zu gehen. Und Stalin hat in dieser Nacht einen Schlaganfall erlitten und ist aus dem Bett gefallen. Und er hat den ganzen Tag einsam und allein in diesem Zimmer gelegen. Alle draußen haben getuschelt, niemand ist reingegangen. Erst abends um 11 hat sich einer getraut, reinzugehen. Und er hat ihn da auf dem Boden gefunden, er lebte noch, konnte nicht mehr reden. Und dann ist er auch an diesem Schlaganfall gestorben. Keiner weiß, ob er nicht gestorben wäre, hätte man ihn früher gefunden. Aber ein hoher Preis für Angst. Kein Vertrauen. Niemand, der sich traut, in dieses Zimmer mal reinzugehen und zu gucken und zu helfen. Also Angst und Vertrauen schließt sich aus. Und das wird bestätigt auch durch den Blick auf Jesus. Von Jesus heißt es in Jesaja 11, in einer prophetischen Vorausschau, der Geist des Herrn ruht auf ihm, also auf Jesus, der Geist der Weisheit und der Einsicht, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und er hat sein Wohlgefallen an der Furcht des Herrn. Und wenn wir uns das Leben von Jesus angucken, haben wir in der Markus-Reihe ja 3 Jahre gemacht, da kann man doch nicht auf den Gedanken kommen, im Leben von Jesus hieße Gottesfurcht, er hat Angst vor Gott. Wird irgendwo deutlich, dass Jesus Angst vor Gott hatte? Er hat ihn ernst genommen. Er hat seinen Willen respektiert. Er hat sich an diesen Willen Gottes ausgerichtet, aber Jesus hatte doch keine Angst vor Gott. Und wenn ich sage, Gottesfurcht heißt Angst vor Gott, dann sage ich, Jesus ist auf dieser Erde rumgelaufen, hatte Angst vor seinem Vater im Himmel. Ihr merkt, wie komisch das wird, wie absurd das wird, wenn wir das so verstehen. Also, Gottesfurcht heißt nicht, ich habe Angst vor Gott, heißt aber sehr wohl, ich nehme ihn ernst, ich respektiere ihn, ich habe Ehrfurcht vor ihm. Und daraus folgt dann, dass ich auch seinen Willen ernst nehme. Und Gottesfurcht zeigt sich dann auch in unserem guten Verhalten. Sprüche 8, Vers 13 ist dazu die Grundaussage, die Furcht des Herrn bedeutet, Böses zu hassen. Also ein gottesfürchtiger Mensch arrangiert sich nicht mit dem Bösen, sondern hasst es. Dazu 2 Beispiele aus dem Alten Testament. Abraham war mal mit seiner Frau im Ausland und er fürchtete, Sarah war sehr schön, dass man ihn tötet, damit man an seine Frau kommt. So. Und Abraham sagt dann zu Sarah, sag doch einfach, du bist meine Schwester. Funktioniert auch in Anführungszeichen halbwegs. Funktioniert aber nicht wirklich. Irgendwann kriegt der König raus. Abraham hat ihn angelogen und gibt sie viel durcheinander. Und dann stellt er Abraham zur Rede. Warum hast du das gemacht? Und dann antwortet Abraham in 1. Mose 20, Vers 11. Ich sagte mir, es gibt gar keine Gottesfurcht an diesem Ort und man könnte mich wegen meiner Frau umbringen. Warum hat er Sorge, dass sie ihn umbringen? Weil er denkt, da gibt es keine Gottesfurcht. Das heißt im Umkehrschluss, würde es da Gottesfurcht geben, würde man ihn nicht umbringen wollen. Das heißt, wer Gott fürchtet, macht das nicht. Und als Mose Leiter fürs Volk Israel berufen soll, sagt Gott ihm, wie diese Leiter aussehen sollen. Und dann heißt es in 2. Mose 18, Vers 21, du aber sieh dich im ganzen Volk nach tüchtigen, gottesfürchtigen und zuverlässigen Männern um, die Bestechung ablehnen. Gib dem Volk Vorsteher für je 1.150 und 10. Das heißt, gottesfürchtige Männer sind tüchtig, zuverlässig, nicht bestechlich. Umkehrschluss auch hier. Wer Gott nicht fürchtet, neigt dann eher dazu, bestechlich zu sein. Und Gott sagt über die Israeliten zu Mose in 5. Mose 5, Vers 29, möchten sie doch diese Gesinnung behalten, mich zu fürchten und ihr Leben lang all meine Gebote bewahren. Auch hier, Gott zu fürchten ist eine Gesinnung, eine Einstellung, und sie führt dazu, Gottes Gebote zu bewahren. Nicht aus Angst vor Gott, sondern weil man ihn ehrt. Das gilt übrigens auch im Neuen Testament, dazu nur eine Stelle. Paulus schreibt, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Auch hier nicht, weil ihr Angst habt vor Christus, sondern weil ihr ihn ehren wollt. Ich fasse es nochmal kurz zusammen an dieser Stelle. Was ist Gottesfurcht? Gottesfurcht heißt, ich nehme Gott ernst und achte ihn. Daraus erwächst selbstverständlich Gehorsam. Denn wie kann ich gleichzeitig jemanden achten und tun, was ihn betrübt? Wer Gott fürchtet, ehrt ihn durch sein Leben. Darum geht's. Lass uns das nochmal mit 2. Mose 20 vertiefen. Nochmal zurück kurz an den Sinai. Ihr müsst keine Angst haben, sagt Mose. Stattdessen, Gott will, dass ihr ihn fürchtet. Das heißt, wer Gott ernst nimmt, tut seinen Willen und muss deswegen keine Angst mehr vor Strafe haben. Und es geht, Achtung, nicht darum, sich durch das Erfüllen der Gebote den Himmel zu verdienen. Es geht auch nicht darum, dass du die Gebote erfüllst aus Angst vor Strafe, sondern nochmal aus Achtung vor Gott und aus Dankbarkeit für all das Gute, das er tut. Und so merkwürdig das klingt, ist es so. Willst du keine Angst mehr vor Gott haben, dann ist der beste Weg, fürchte ihn. Das klingt ein bisschen merkwürdig, ich weiß, aber genau darum geht's. Gottesfurcht befreit dich vor der Angst vor Gott, weil es wirklich nicht dasselbe ist. Dazu gehört dann vor allen Dingen, dass du dich durch Jesus mit Gott versöhnen lässt. Dazu gehört vor allen Dingen, dass du an Jesus glaubst, dass du dieses Vertrauensverhältnis zu Jesus hast. Und dann gilt das. Das Vertrauen zu Jesus zeigt sich in Gottesfurcht und die befreit dich vor der Angst, die du vor Gott vorher haben musstest. Gottesfurcht ist also eine neue Beziehung zu Gott und das ist jetzt wichtig, die seine Größe nicht ausklammert. Und jetzt müssen wir versuchen, das in der Balance zu halten. Beides gehört zusammen. Es ist aber schwer zusammenzuhalten. Wir neigen als Menschen dazu, wie in vielen Bereichen, entweder auf der einen Seite oder auf der anderen Seite, es zu übertreiben. Also, das Lied, was wir manchmal singen, welch ein Freund ist unser Jesus, ist völlig richtig. Ja, Jesus sagt es zu seinen Jüngern, ihr seid meine Freunde. Und was Paulus schreibt, ist auch völlig richtig. Gott ist dein Vater im Himmel und du darfst ihn Papa nennen. Ja, alles völlig richtig. Auf der anderen Seite ist dieser Freund, Jesus, gleichzeitig der Herr der Welt. Und dieser gute Vater, den wir anbeten und mit dem wir mit Papa ansprechen können, er ist und bleibt Schöpfer, Herr und Richter dieser Welt. Und deswegen müssen Liebe und Achtung und Respekt, beides muss nebeneinander stehen bleiben. Und deswegen heißt es im Vater unser auch unser Vater im Himmel. Und das markiert diesen Abstand. Er ist im Himmel, wir sind es nicht. Ja, er ist unser guter Vater, du brauchst keine Angst mehr vor ihm zu haben. Er ist dein Papa, Jesus ist dein Freund und Bruder und du bist Gottes Kind. Halt das fest. Auf jeden Fall, halt das fest. Lass es aber nicht dazu kommen, dass du denkst, Gott ist dein Kumpel. Du kannst mit ihm machen, was du willst. Er muss springen, wenn du ein Gebet formulierst. Nein, muss er nicht. Er ist und bleibt auch als dein Vater derjenige, der Himmel und Erde geschaffen hat und regiert. Nochmal, wir müssen es zusammenhalten. Martin Luther hat das unübertroffen erkannt und formuliert. In seiner Auslegung der 10 Gebote im kleinen Katechismus beginnt er jede dieser Auslegungen zunächst mit der Frage, was heißt das? Und er sagt dann als ersten Satz bei jeder dieser Auslegungen, es heißt, du sollst Gott fürchten und lieben. Beides. Nochmal, Furcht, nicht Angst, Respekt. Ehrfurcht, ihn anerkennen und lieben, beides. Beides zusammen, das ist die Kunst und darum geht's. Zum Schluss, Gottesfurcht ist kein Schicksal, sondern eine Entscheidung. In Sprüche 1, Vers 29 ist von Leuten die Rede, die Einsicht hassen und nicht die Furcht des Herrn erwählten. Also du kannst dich auch für das andere entscheiden. Und die Frage ist, willst du Gott fürchten oder willst du das nicht? Und beides hat Folgen. Keine Gottesfurcht zu haben hat die Folge. Zunächst mal ist eine sehr törichte Entscheidung. Denn ohne Gottesfurcht erreichst du das Ziel nicht, nämlich die Ewigkeit bei Gott zu verbringen, so wie Gott das für dein Leben vorgesehen hat. Und dann hast du allen Grund, Angst vor Gott zu haben. Und es ist keine gute Entscheidung, ein Leben zu wählen, bei dem du Angst haben musst vor Gott. Und Gottesfurcht zu haben hat auch Folgen. Es ist zunächst mal eine weise Entscheidung. Und in Sprüche 14, Vers 26 werden die Folgen so beschrieben. Alle, die Gott fürchten, sind in Sicherheit. Und auch ihre Kinder haben eine Zuflucht. Gott fürchten ist eine Quelle des Lebens, denn dadurch vermeidest du tödliche Fehler. Gott zu fürchten ist die Einladung, keine tödlichen Fehler zu machen, aus der Quelle des Lebens zu schöpfen und letztlich bei Gott im Himmel anzukommen. Also ich persönlich finde, das ist jetzt keine so schwierige Entscheidung, sich dafür zu entscheiden, diesen guten Weg zu gehen. Lasst uns dafür beten und wenn ihr könnt, bitte aufstehen. Vater im Himmel, wir wollen uns jetzt am Schluss dieser Predigt nochmal bewusst machen. Du bist der ehrfurchtgebietende Gott. Du bist der Schöpfer Himmels und der Erden und du bist derjenige, der wiederkommen wird. Und dann hat der, der nicht mit dir lebt, allen Grund zu zittern und zu beben. Und die Bibel beschreibt es in sehr plastischen Bildern, dass Menschen sich wünschen, die Berge würden auf sie fallen, damit sie ihrem Richter nicht begegnen müssen. Und du bist derjenige, der aus Gnade und voller Erbarmen nicht will, dass es so endet mit uns. Und deswegen hast du Jesus in diese Welt geschickt. Und deswegen hat am Kreuz dein Zorn ihn getroffen. Wegen meiner, wegen unserer Schuld. Und das hat alles verändert für die, die sie mit Jesus versöhnt leben. Furcht und Angst ist gewichen. Wir haben Vertrauen und können dich wirklich von Herzen lieben. Danke dafür. Und da, wo wir spüren, dass diese Liebe in uns noch nicht zum Ziel gekommen ist, Herr, dann mach uns das deutlich. Schreib uns das ganz groß in unser Herz. Du bist ein geliebtes Kind Gottes und du hast wirklich gar keinen Grund mehr, Angst zu haben und dich zu fürchten. Und so können wir voller Erwartung diesem Tag entgegengehen und blicken, wo wir dir begegnen. Dem Herrn und Schöpfer dieser Welt, aber gleichzeitig unserem guten Vater im Himmel. Danke dafür. Amen.